D-Radio Wissen. Update.
Sachsen-Anhalt?
Ja.
Schleswig-Holstein?
Ja.
Thüringen?
Ja.
So, damit stelle ich fest, dass das Haus einstimmig der Änderung des Grundgesetzes zugestimmt hat und wir damit eine lange Debatte zum Abschluss geführt haben.
Das war der Bundesratspräsident Volker Bouffier. Der Bundesrat hat heute beschlossen, dass das sogenannte Kooperationsverbot gelockert wird und der Bund doch mit den Ländern zusammenarbeiten kann, wenn es um Wissenschaft geht. Und es gibt mehr BAföG für Schüler und Studenten. Das alles ist Thema im Update heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Seit der Föderalismusreform 2006 steht in der Verfassung, dass sich der Bund beim Thema Bildung und Wissenschaft nicht einmischen darf. Denn da wollten die Länder klarstellen, Bildung ist allein unsere Sache. Seitdem aber hat sich gezeigt, für die Hochschulen wäre es vielleicht doch nicht schlecht, wenn auch mal Unterstützung vom Bund kommt. Denn mit mehr Geld könnten Wissenschaftler besser arbeiten und langfristiger planen. Heute haben die Bundesländer dafür gestimmt, dass der Bund zumindest beim Thema Hochschulen mitreden kann. Damit gibt es nicht nur Geld für einzelne Projekte wie Exzellenzinitiativen oder Ähnliches, sondern auch die Möglichkeit, andere langfristige Projekte zu fördern. Dass das Ganze jetzt so kommt, war lange nicht klar. Einige Bundesländer hatten sich nämlich quergestellt. Aber dafür hatte Bildungsministerin Wanke eine Lösung. Sie hatte den Ländern einen Deal angeboten. Wenn ihr zustimmt, dann übernimmt der Bund in Zukunft die Kosten fürs BAföG komplett. Da kann man natürlich nicht Nein sagen. Die Länder haben jetzt ab dem 1. Januar jedes Jahr 1,2 Milliarden Euro mehr Geld zur Verfügung. Bildungsministerin Wanke freut sich darüber,
dass wir dort etwas haben, was wir nie hatten in den letzten Jahren oder überhaupt nie, dass dauerhaft Geld für Dauerstellen zur Verfügung gestellt wird. Und es ist jetzt an den Ländern zu entscheiden, wie genau sie dieses tun.
Wanke verspricht da aber mehr, als sie halten kann. Denn ob die Länder das zusätzliche Geld, das sie jetzt haben, tatsächlich in Unis stecken und damit zum Beispiel unbefristete Stellen schaffen, ist allein ihre Sache. Zum Thema BAföG gibt es noch mehr Neues. Der Satz wird nämlich zum ersten Mal seit 6 Jahren erhöht, um 7%. Ab Herbst 2016 liegt der Höchstsatz dann nicht mehr bei 670 Euro pro Monat, sondern bei 735 Euro. Ende gut, alles gut? Nein, nicht so richtig, findet Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Das kann noch nicht alles gewesen sein. Konsequent und klug wäre es, das Kooperationsverbot insgesamt zu streichen.
Damit meint er, dass der Bund auch beim Thema Schulen mitreden und Geld geben darf. Auch die SPD und die Grünen finden das. Bildungsministerin Johanna Wanke sagt allerdings im Interview mit dem Deutschlandfunk, beim Thema Schulen sind die Länder noch nicht bereit, Kompetenzen abzugeben.
Es gibt überhaupt keine einheitliche Linie der Länder. Im Gegensatz zum Wissenschaftsbereich, wo sehr viele wollten nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wo wir ja ganz viele große Kooperationen gemeinsam geleistet haben, haben wir im Schulbereich eine sehr uneinheitliche Wahrnehmung der Bundesländer. Und wenn die dann mal eine einheitliche Position haben, wir möchten das und das an den Bund abgeben, dann können wir gern darüber reden. Aber im Moment gibt es überhaupt keine Möglichkeit, das zu diskutieren.
Also beim Thema Hochschulen haben sich Bund und Länder jetzt auf mehr Kooperation geeinigt, beim Thema Schulen nicht.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz wird vor allem über die BAföG-Erhöhung diskutiert. Bei Spiegel Online schreibt der Nutzer Cap Cisco: Ich persönlich komme mit meinem BAföG gut über die Runden, halte die Erhöhung aber trotzdem für absolut notwendig, angesichts der furchtbar hohen Mietkosten und so weiter. Es ist nämlich verschwendetes Potenzial, wenn Studenten nur deshalb aufhören müssen, weil das Geld nicht mehr reicht. Ellie Minz regt sich bei Twitter auf. Die Farce geht in die nächste Runde. Nur 7% und erst 2016? Über 30-Jährige gehen leer aus? Was ist hier los? Dazu, dass Bund und Länder bei der Bildung stärker zusammenarbeiten dürfen, schreibt Nutzer HBACC auf tagesschau.de ironisch. Bröckelt da etwa der heiß geliebte Föderalismus? Wäre ja schrecklich. Da könnte doch glatt ein Schleswig-Holstein-Abitur mit einem aus Baden-Württemberg gleichwertig sein. Nutzer Nennt mich Ismail glaubt nicht, dass mehr Bund gleich bessere Bildung heißt. Der Bund ist weitaus höher verschuldet als die Länder. Wieso er also für bessere Bildungsförderung stehen sollte, leuchtet mir nicht ganz ein. Hier werden inhaltliche Fragen und Finanzierungsfragen munter durcheinander gewürfelt. Ein Trauerspiel.
Was sonst noch wichtig war?
Es gibt keine Familie mehr in Deutschland, die nicht davon betroffen ist, die nicht eine Situation hat, dass sie im Bekanntenkreis oder im familiären Kreis einen pflegebedürftigen Angehörigen hat.
Familienministerin Manuela Schwesig hat dafür geworben, dass der Bundesrat Arbeit und Pflege neu regelt. Und der Bundesrat hat zugestimmt. Arbeitnehmer können in Zukunft 10 Tage vom Job wegbleiben, wenn es in der Familie einen Pflegefall gibt, und werden trotzdem weiter bezahlt. Außerdem dürfen Arbeitnehmer, die jemanden pflegen, 2 Jahre lang in Teilzeit arbeiten. Der Arbeitgeber muss das erlauben, wenn er mehr als 25 Angestellte hat. Die EU hat sich selbst ein riesiges Investitionsprogramm verordnet. Das haben die europäischen Staats- und Regierungschefs gestern Abend abgesegnet. Die EU will 21 Milliarden Euro freigeben, die sich private Investoren leihen können. Die sollen dann weiter investieren, und zwar schätzungsweise das 15-fache. So will die EU erreichen, dass in den nächsten 3 Jahren insgesamt 315 Milliarden Euro investiert werden für Verkehr, Telekommunikation und Forschung. Damit sollen 1 Million neue Arbeitsplätze in der EU entstehen. Neben dem Investitionsprogramm haben die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel noch etwas beschlossen. Das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP soll bis Ende 2015 fertig sein. Es betrifft den Freihandel zwischen der EU und den USA. Kritiker von TTIP in Europa fürchten, dass Standards beim Verbraucherschutz gesenkt werden und dass die Lebensmittelsicherheit gefährdet wird. Das Hauptargument der Befürworter lautet, mit einer Freihandelszone werden Zölle abgebaut und dadurch sind mehr Geschäfte zwischen den USA und Europa möglich, was wiederum für einen wirtschaftlichen Aufschwung sorgen soll. Im Untersuchungsausschuss zur Edati-Affäre steht in der zentralen Frage Aussage gegen Aussage. Es geht vor allem darum, ob vertrauliche Informationen weitergegeben wurden. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Sebastian Edati hatte eidesstattlich erklärt, dass sein SPD-Kollege Michael Hartmann ihn darüber informiert hat, dass gegen ihn wegen Kinderpornografiebesitzes ermittelt wird. Hartmann selbst hat das vor dem Ausschuss bestritten. Nach der Sitzung sagte der CDU-Obmann Armin Schuster:
Nach gut 12 Stunden Vernehmung kennen wir die Wahrheit nicht.
Heißt, einer hat gelogen, aber man weiß nicht wer. Im neuen Jahr kommt der Untersuchungsausschuss wieder zusammen, dann werden noch mehr Leute befragt.
Ich war im Raum, als katarische Offizielle 3 afrikanischen Mitgliedern der FIFA-Exekutive 1,5 Millionen Dollar geboten haben für ihre Stimmen bei der WM-Vergabe.
Das sagt die FIFA-Whistleblowerin Fidra Al-Majid, früher Pressesprecherin bei dem Fußballweltverband. Wurden die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 nur an Russland und Katar vergeben, weil bestochen wurde? Dieser Vorwurf steht im Raum und die FIFA arbeitet daran, ihn zu entkräften. Vor etwa einem Monat hatte sie einen Bericht der FIFA-Ethikkommission veröffentlicht, wonach die WM-Vergabe rechtmäßig war. Der Bericht war allerdings nur eine Zusammenfassung und der Chefermittler der FIFA, Michael Garcia, war aus Protest zurückgetreten. Heute hat die FIFA bekannt gegeben, sie will den ausführlichen Bericht veröffentlichen. Einige Stellen könnten aber geschwärzt werden. Und egal, wie es am Ende ausgeht, die FIFA hat heute nochmal gesagt, dass die Weltmeisterschaften auf keinen Fall neu vergeben werden.
Was noch wichtig wird:
Die Kontaktgruppe zum Ukraine-Konflikt könnte sich am Wochenende wieder treffen, also Vertreter Russlands, der Ukraine, der prorussischen Rebellen und der OSZE. Dafür hat heute auch nochmal Außenminister Frank-Walter Steinmeier geworben auf seiner Ukraine-Reise.
Würde es zu einem Zusammentreffen der Kontaktgruppe kommen und würde es dort auch konkrete Vereinbarungen geben, wäre das gerade jetzt in diesen Tagen vor Weihnachten auch ein Zeichen der Hoffnung. Ich glaube, wir sind es den Menschen in der ganzen Ukraine schuldig.
Und sonst in der Welt?
Das Parlament in Kenia hat ein umstrittenes Sicherheitsgesetz beschlossen. Präsident Uhuru Kenyatta hält es für notwendig, um gegen die islamistische Al-Shabaab-Miliz vorzugehen. Sie verübt seit Monaten im Norden Kenias und an der Küste schwere Anschläge. Die Opposition und auch internationale Menschenrechtsorganisationen sehen durch das Gesetz aber die Grundrechte gefährdet. Sie warnten vor einem Rückfall in den Polizeistaat des früheren kenianischen Präsidenten Daniel Arap Moi. 9 europäische Länder, darunter auch Deutschland, erklärten, eine größere Sicherheit dürfe nicht zulasten der Menschenrechte gehen. Bei der Abstimmung im Parlament in Nairobi gab es wilde Szenen. Abgeordnete von Regierung und Opposition lieferten sich Schlägereien. Mit dem neuen Gesetz dürfen Terrorverdächtige 360 statt 90 Tage in Untersuchungshaft gehalten werden. In Hongkong sind ein Milliardär und die frühere Nummer zwei der Stadtregierung wegen Korruption verurteilt worden. Thomas Kwok, Chef des größten Immobilienunternehmens in Hongkong und einer der reichsten Männer der Welt, wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt. Er soll dem ehemaligen Regierungssekretär Raphael Hui umgerechnet knapp 3 Millionen Euro bezahlt und mehrere Luxus-Apartments geschenkt haben, um an Informationen und Vorteile zu kommen. Die Strafe für Hui ist noch nicht bekannt. Er ist das höchste Regierungsmitglied, das je in Hongkong wegen Korruption verurteilt wurde. Die Franziskaner verstehen sich als Bettelorden. Einige der Mönche haben in den letzten Jahren aber offenbar mit Millionensummen jongliert und das hat zur Folge, dass der Orden jetzt in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Das hat der oberste Franziskaner Michael Perry in einem Brief an alle Ordensbrüder mitgeteilt, der auch im Netz veröffentlicht wurde. Perry spricht in dem Schreiben von fragwürdigen Finanzaktivitäten, die Ordensmitglieder, aber auch Externe betrieben hätten. Außerdem teilte er mit, der Schatzmeister des Ordens habe sein Amt aufgegeben. Italienische Medien berichten, dass das Vermögen der Mönche unter anderem in Briefkastenfirmen und in ein Luxushotel in der Innenstadt von Rom investiert worden ist. Geld, das auf Schweizer Bankkonten lag, sollen die dortigen Behörden beschlagnahmt haben. Die Franziskaner sind einer der ältesten Orden der katholischen Kirche und betreiben in mehr als 100 Ländern Kirchen und Klöster.
Wissensnachrichten.
Es gibt ja Tiere, die sieht man normalerweise nicht so oft. So ein Braunbär zum Beispiel, ein Wolf, ein Luchs auch nicht. Was daran liegt, dass die ziemlich selten sind. Doch es werden wieder mehr, vor allem in Europa. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten. Bär, Wolf, Luchs sterben also nicht aus.
Nee, eher im Gegenteil tatsächlich. Forscher aus Schweden haben Erhebungen für Europa aus den letzten 100 Jahren ausgewertet und festgestellt, die Braunbären, Luchse, Wölfe und Vielfraße, das ist so eine Marderart, die es in Europa gibt, werden nicht weniger, sondern eher mehr. Insgesamt ist es so, auf einem Drittel der europäischen Fläche lebt mindestens eine der 4 untersuchten Raubtierarten. Insgesamt gibt es in Europa sogar doppelt so viele Wölfe wie in den USA, Alaska allerdings ausgenommen.
Und wieso sieht man die dann nie? Oder bin ich einfach nur nicht oft genug in der freien Wildnis unterwegs?
Ja, also grundsätzlich treiben sich Bären, Wölfe und Luchse bei uns schon eher in der Wildnis rum. Im Bayerischen Wald zum Beispiel oder im Harz. Aber theoretisch könnte dir so ein Raubtier schon mal am Stadtrand begegnen. Die Ergebnisse der Forscher zeigen nämlich auch, dass die Raubtiere sich ganz offensichtlich sehr gut an den Menschen anpassen. Und das ist einigermaßen überraschend. Bisher ist man nämlich eher davon ausgegangen, dass Wölfe, Bären und Luchse eher so große Lebensräume brauchen. Und deswegen war die Taktik, um diese Arten zu erhalten, auch eher, dass man Schutzgebiete eingerichtet hat. Das macht man zum Beispiel in den USA. Diese Studienergebnisse jetzt zeigen aber, das ist gar nicht nötig. In Europa funktioniert das mit der Arterhaltung auch ohne Schutzgebiete. Und deswegen lautet die logische Schlussfolgerung der Forscher, Menschen und Raubtiere können super koexistieren.
So ein ganz anderes Tier, ein neues Tier, haben Forscher bei einer Expedition im Marianengraben im Pazifik entdeckt. Aber kein Raubtier, sondern einen Fisch.
Genau, und zwar einen ganz besonderen Fisch. Es ist nämlich das erste Wirbeltier, das jemals unterhalb von 8000 Metern Tiefe entdeckt wurde. Um ganz genau zu sein, in 8143 Metern Tiefe.
Und das ist so besonders, weil...
Weil das ist jetzt super nah an der Grenze, die Wissenschaftler erst Anfang des Jahres als absolute Existenzgrenze für Fische angesetzt haben. Die liegt nämlich bei 8200 Metern, also nur etwa 50 Meter tiefer als der Lebensraum von dem jetzt neu entdeckten Fisch.
Und woher wollen die Wissenschaftler wissen, dass tatsächlich bei 8200 Metern für alle Schluss ist?
Das haben die ausgerechnet. Es ist nämlich so, so tief im Meer herrschen schon echt extreme Lebensbedingungen. Da ist es dunkel und kalt und der Druck ist ungefähr vergleichbar mit 1600 Elefanten, die zusammen auf dem Dach von einem Kleinwagen stehen. Also echt extrem. Und auf lebende Organismen wirkt sich das dann so aus, indem die Muskelarbeit behindert wird. Die Nerven können Reize nicht mehr so gut weiterleiten und Proteine im Gewebe verformen sich. Da haben sich die Fische dann aber angepasst, denn vor dieser Verformung können sie ihre Proteine schützen mit einem Stoff namens Trimethylaminoxid. Je tiefer die Fische im Meer leben, desto höher ist die Konzentration von Trimethylaminoxid in ihrem Blut. Das haben Forscher gemessen. Aber zu viel Trimethylaminoxid zerstört wiederum die Proteine. Und so kamen die Forscher dann auf das Limit von 8200 Metern Tiefe. Und da ist dieser neue Fisch ohne Namen jetzt extrem nah dran.
Von Fischen jetzt zu Jahresrückblicken, die sind ja gerade wieder an der Tagesordnung. Gibt's denn da auch was Interessantes aus der Wissenschaft vielleicht mal?
Ja, klar. Das Magazin Science hat unter anderem das wichtigste Wissenschaftsereignis des Jahres 2014 gekürt.
So, wenn es nach dem Hype geht, der darum veranstaltet wurde, dann tippe ich auf die Rosetta-Mission.
Das ist genau richtig. Science ist nämlich überzeugt, dass die Daten, die das Mini-Labor Philae von dem Kometen Shuri liefern wird, bahnbrechend sein werden. Und dass man dann nicht nur die Entstehung von Kometen besser verstehen wird, sondern sogar, wie die Erde entstanden ist.
So, bis das soweit ist, wird es allerdings wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Danke, Kerstin.
Wetter.
Heute Abend ist es fast überall in Deutschland grau, nass und windig und ähnlich ungemütlich bleibt es auch morgen bei Temperaturen zwischen maximal 6 und 11 Grad. Am Sonntag haben vor allem der Westen und der Süden Chance auf ein paar Lücken in der Wolkendecke bei maximal 4 bis 9 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.